Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Uli Schäfer, schönen guten Abend. Es geht los mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Da standen sich heute zwei Traditionsvereine gegenüber, der VfL Bochum und der 1. FC Nürnberg. Am Ende freute sich Bochum über einen wichtigen 3:1-Sieg im Abstiegskampf durch Tore von Suarez, Lorenz und Winzheimer. Luise Kropf berichtet.
Das war ein glänzender erster Heimsieg für den VfL Bochum. 3:1 gewinnt die Mannschaft von Trainer Thomas Reis gegen den 1. FC Nürnberg. Und gleichzeitig war das auch eine scheppernde Niederlage für die Klubberer. Ganz derbe trifft sie dieser Schlag in die Magengrube, diese drei Gegentreffer, vor allem nach dem Pokal aus gegen Kaiserslautern. Nürnberg trauert, Bochum feiert und Damir Kanadi, der Trainer vom 1. FC Nürnberg, der wird jetzt weiterhin mächtig unter Druck stehen.
In der Tabelle liegt Bochum nach dem 12. Spieltag weiter auf Platz 16, hat aber jetzt nur noch 2 Punkte Rückstand auf den Tabellenelften Nürnberg. Wir bleiben beim Fußball. Wer wird neuer Trainer beim FC Bayern München? Das ist die große Frage nach der Entlassung von Niko Kovac. Jupp Heynckes wird es wohl nicht, aber es gibt zahlreiche andere mögliche Kandidaten. Philipp Nagel stellt sie vor.
Auch wenn er mit der Bundesliga liebäugelt und auch sofort verfügbar wäre, so ist Star-Trainer José Mourinho bei den Bayern aktuell keine Option. Genau wie der aktuelle Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino, der besonders bei den Fans aber als Traumlösung gilt. Der Argentinier hat bei den Spurs jedoch Vertrag bis 2023. Ein Jahr weniger Vertrag und möglicherweise sogar eine extra Bayern-Ausstiegsklausel hat Erik ten Hag. In Amsterdam begeistert er mit tollem Offensivfußball. Außerdem war er von 2013 bis 2015 Trainer der zweiten Bayern-Mannschaft. Ajax ließ außerdem auch bereits verlauten, ihm keine Steine in den Weg zu legen, wenn Bayern anfragen würde. Sofort verfügbar wäre Massimiliano Allegri, der zuletzt überaus erfolgreich Juventus Turin gecoacht hat. Ob die Bayern allerdings nach dem gescheiterten Ancelotti-Experiment erneut eine italienische Lösung bevorzugen, ist fraglich. Ralf Rangnick könnte dem Vernehmen nach auch sofort einspringen und hätte wohl auch durchaus Interesse. Allerdings ist der aktuelle Head of Sport bei Red Bull in München nicht ganz unumstritten.
Ziemlich sicher ist aktuell nur eins. In der Champions League Mittwoch gegen Piräus und in der Bundesliga Samstag gegen Dortmund wird Hansi Flick die Bayern betreuen, assistiert von Hermann Gerland und angeblich nach Medienberichten auch von Miroslav Klose. Und jetzt ein anderes, wirklich ernstes Thema. Depression im Sport. Am kommenden Sonntag jährt sich zum 10. Mal der Todestag von Robert Enke. Der ehemalige Torhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft beging 2009 infolge seiner Depressionen Selbstmord. Aus Anlass des Jahrestages gab es am Abend in Hannover eine Diskussionsrunde mit der Witwe des Torwarts, Theresa Enke, und Ehrengast Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Für den Deutschlandfunk hat Thomas Wieler das Ganze vor Ort verfolgt. Es wurde unter anderem eine Dokumentation gezeigt mit dem Titel Robert Enke, auch Helden haben Depression. Wie hat Theresa Enke denn darauf reagiert?
Tja, die Witwe Theresa Enke hatte eingeladen zu dieser Veranstaltung mit der von ihr 2010 gegründeten Robert-Enke-Stiftung und sie sagte nach diesem Film, sie würde lügen, wenn ihr das nicht an die Nieren gehe. Aber sie hat immer ihren Mann im Blick, in der Erinnerung, wie er lacht. Und das zeigt ihr auch in der schweren Situation immer noch, dass nicht alles schrecklich war. Und Uli Hoeneß, der hat insgesamt Kritik geübt an dem Umgang in unserer Gesellschaft. Er hat mehr Respekt eingefordert füreinander. Da hat er zum einen die Medien kritisiert, natürlich auch die sozialen Netzwerke, wie man miteinander umgeht heutzutage in unserer Gesellschaft. Und an der Stelle hat auch Theresa Enke eingesetzt und hat gesagt, dass man mehr Sensibilität füreinander entwickeln müsse. Dann könne man zum Beispiel auch mitbekommen, ob ein Mensch in seinem näheren Umfeld oder auch drumherum krank sei, einfach sich mehr Zeit zu nehmen für den anderen und nicht immer sofort dem anderen nicht zuzuhören bzw. ihn zu verurteilen für das, was er denkt.
Nach dem Tod von Robert Enke wurde damals ja viel über Depressionen im Fußball, im Sport allgemein gesprochen. Ich habe den Eindruck, das Thema ist schon wieder in den Hintergrund getreten. Oder täuscht der Eindruck?
Also auf jeden Fall hat die 2010 gegründete Robert-Enke-Stiftung, die von der Witwe Theresa Enke gegründet wurde, eine Menge bewegt seitdem. Sie selbst sagt, das Thema sei insgesamt in Deutschland öffentlicher geworden. Es gibt ein Netzwerk von 70 Sportpsychiatern. Da gibt es das Angebot, sowohl für Athletinnen und Athleten sich hinzuwenden in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Aachen über eine Hotline. Da kann sich aber auch die Bevölkerung insgesamt hinwenden, wenn man Betroffene in den eigenen Reihen hat, in Familien. Also es tut sich einiges. Und wenn man insgesamt auch schaut, dass es Sportlerinnen, auch bekannte Sportlerinnen, Sportlerinnen und Sportler gibt, wie die ehemalige Skirennfahrerin Lindsay Vonn oder Serena Williams, den britischen Fußballnationalspieler Danny Rose, die mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen sind, dann zeigt sich schon, dass die Krankheit in Deutschland, aber auch international, zumindest in Teilen, entstigmatisiert worden ist. Aber es ist natürlich noch eine Menge zu tun, um dieses Tabu, das es immer noch in gewisser Art und Weise gibt, weiter aufzubrechen.
Thomas Wheeler war das über eine Podiumsdiskussion heute in Hannover, 10 Jahre nach dem Tod von Robert Enke. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der deutsche Fußball plant übrigens am kommenden Sonntag in allen Ligen eine große Gedenkaktion für Robert Enke. Wir bleiben bei den Schattenseiten des schönen Sports. Gewalt, Homophobie und Rassismus. All das gehört fast zum Alltag in den Kreisligen, aber auch in europäischen Profiligen. Jetzt hat erneut ein Rassismus-Eklat in Italien für Schlagzeilen gesorgt. Es geht um den dunkelhäutigen Stürmer Mario Balotelli. Jörg Seißelberg berichtet.
Viel Zuspruch bekommt Mario Balotelli für seine Reaktion auf die Rassismusattacken gegen ihn am Wochenende. Unter anderem Jerome Boateng von Bayern München schreibt auf Balotellis Instagram-Seite: Nein zum Rassismus, wir werden immer dagegen kämpfen. Balotelli war gestern während des Spiels seines Clubs Brescia in Verona beleidigt worden. Anhänger von Hellas Verona hatten Aktionen des ehemaligen Stars der italienischen Nationalmannschaft mit Urwaldlauten begleitet. Anfang der zweiten Halbzeit reagierte Balotelli. Nach einer Zweikampfaktion in der Nähe der Eckfahne schnappte sich der Stürmer den Ball und schoss ihn wutentbrannt Richtung Fankurve. Mit Tränen in den Augen ging Balotelli danach Richtung Kabine, konnte erst nach längeren Diskussionen von seinen Mitspielern zum Weitermachen bewegt werden. Der Schiedsrichter, der Balotelli zunächst für das Ballwegschießen verwarnt hatte, unterbrach wegen der rassistischen Vorfälle in der Fankurve das Spiel für 4 Minuten. Für Empörung nach der Begegnung sorgten die Verantwortlichen von Hellas Verona, die das Verhalten ihrer Anhänger indirekt verteidigten. Der Präsident des Vereins sagte, er habe keine rassistischen Sprechchöre gehört. Die Fans von Hellas hätten, Zitat, eine sympathische Art, gegnerische Spieler auf den Arm zu nehmen. Italiens Sportminister Spadafora zeigte sich zutiefst betroffen über diese Äußerung. Balotellis Verein Brescia nannte es gravierend, dass Rassismus auf diese Weise heruntergespielt werde. Der italienische Fußballverband hat im vergangenen Monat angekündigt, eine Art Videobeweis auch für Fankurven einzuführen. Anhänger, die sich an diskriminierenden Sprechchören beteiligen, sollen mit Hilfe von Videoaufnahmen identifiziert und bestraft werden.
Ein Beitrag von Jörg Seißelberg. Die deutschen Hockeyherren haben sich gestern für Olympia 2020 qualifiziert und seit heute haben sie einen neuen Bundestrainer. Er heißt Kais Al-Saadi. Die Einzelheiten von Mathis Jungblut.
Eigentlich hatte sich Kais Al-Saadi schon vom Hockey verabschiedet. Er wollte sich auf seine berufliche Karriere bei einem mittelständischen Stahlunternehmen konzentrieren. Jetzt ist er neuer Hockey-Nationaltrainer und Nachfolger von Interimscoach Markus Weise. Sein Vertrag gilt bis Olympia 2020. Al-Saadi war über 25 Jahre beim Uhlenhorster HC aus Hamburg tätig, zuletzt als Trainer der Bundesliga-Mannschaft. Auch Erfahrungen in der Nationalmannschaft hat Al-Saadi schon gesammelt. 2016 war er als Co-Trainer der Herren bei der Europameisterschaft dabei. Das Amt des Bundestrainers ist für Al-Saadi eine ehrenvolle und herausfordernde Aufgabe. Denn die deutschen Hockeymänner haben bei den vergangenen 3 großen Turnieren jeweils eine Medaille verpasst.
Madea Gafur ist eine niederländische Sprinterin. Sie war im Sommer mit mehr als 50 Kilo Drogen im Auto erwischt worden und wurde jetzt vom Landgericht Kleve zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Ludger Katzmierzak.
Bei der Urteilsverkündung brach die Angeklagte in Tränen aus. 8,5 Jahre Haft, das ist sogar ein Jahr mehr als das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß. Die Leichtathletin hatte zuvor über ihren deutschen Anwalt erklären lassen, dass sie von den Drogen in ihrem Auto nichts gewusst habe. Sie sei davon ausgegangen, Dopingsubstanzen zu transportieren, auch für sich selbst, da sie sich damals in einem Formtief befunden habe. Dieser Sichtweise wollte das Gericht nicht folgen. Die Sportlerin hätte wissen müssen, dass sie Drogen bei sich hatte, als sie im Juni dieses Jahres am Autobahngrenzübergang Emmerich-Elten kontrolliert wurde. Dabei entdeckte der Zoll bei der Sprinterin 13 Kilogramm Crystal Meth, 43 Kilogramm Ecstasy und 12.000 Euro in bar. Die Drogen hatten einen Straßenverkaufswert von fast 2 Millionen Euro. Die 27-jährige Athletin aus Amsterdam gehörte bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio zur niederländischen 4x400-Meter-Staffel. Schon vor dem Prozess hatte ihr Anwalt angekündigt, bei einer hohen Strafe in Berufung zu gehen.
Und noch eine Meldung vom Tennis. Die frühere Weltranglistenerste Kim Clijsters muss ihr für Januar geplantes Comeback wegen einer Knieverletzung verschieben. Aber sie sei weiterhin entschlossen, wieder das Spiel zu spielen, das sie so liebe, teilte sie via Twitter mit. Einen neuen Termin für ihre Rückkehr nannte sie nicht. Die dreifache Mutter Clijsters hatte im September angekündigt, nach fast 8 Jahren Pause wieder auf der Profitour antreten zu wollen. Ja, und das war Sport aktuell am Montagabend. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und eine gute Woche.